Schönen guten Morgen.
Ich bin ganz ruhig.
Ich bin
ganz,
auch
ganz ruhig.
Ruhig.
Ich habe keinen Sendedruck, denn wir sind ja so gut vorbereitet. Wir müssen hier gar nichts beweisen. Ihr werdet gleich sehen. Heidewitzka, was wir uns wieder ausgedacht haben.
Ja,
das ist der LK, der LK Jazz, der wichtigste LK Deutschlands.
Aber herzlich so willkommen. Richtig frei von Sendedruck bist du, glaube ich, nicht, weil ich bin wirklich zen. Ich habe eine Erkenntnis gehabt.
Nämlich?
Und zwar, es gibt zwei Ebenen der Zeit, die stattfinden. Ja. Die gefühlte Zeit beim Sprechen und die gefühlte Zeit beim Podcast anhören.
Ja gut, aber da ist ja auch noch der Schnitt dazwischen.
Richtig, aber ich bin ja teilweise auch für den Schnitt verantwortlich. Und ich merke beim Sprechen einen irrsinnigen Druck, dass ich denke, oh Gott, ich denke gerade nach. Es entsteht eine unendlich lange Pause, Minuten vergehen und dann kommt der Satz rausgestammelt. Wenn ich mir das dann nachher anhöre, merke ich, da war gar keine Pause. Da war keine Pause. Das war alles nur in meinem Kopf.
Ja, also für mich klingst du auch gerade wie so eine Mickey Maus, die so ganz schnell, also du denkst, du redest wahnsinnig langsam.
Ja, richtig.
Aber hier kommt das an, so.
Völlig richtig. Das heißt, ich habe gemerkt, dieser Stress ist nur ein Gefühl.
Ja.
Diese Pausen, die ich in meinem Kopf höre, die sind in echt dann gar nicht da.
Genau.
Richtig.
Dem müssen wir uns nicht hingeben. Wir haben das gar nicht nötig. Wir können ganz ruhig reden.
Völlig richtig. Die Zeit vergeht eh und es ist auch viel Zeit vergangen seit der letzten Coach-Content-Folge, oder?
Ja, genau. Also erst nochmal, die Zeit vergeht eh und dann ist es ja auch besser, wenn sie mit uns vergeht. Das ist ja eigentlich deswegen gut, wenn wir nicht allzu schnell reden, weil die Leute wollen ja mit uns Zeit verbringen. Und genau. Ja, du hast ganz recht. Sie haben sehr viel Zeit mit uns verbracht seit der letzten Coach-Folge.
Mhm, richtig.
Es wäre vielleicht mal wieder an der Zeit.
Richtig.
Und aber da müssten wir vielleicht weit in die Vergangenheit gehen.
Genau, weil eigentlich, es gibt noch die Chicoria-Liste, aber sonst Coach-Content aus dem 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert jetzt halbwegs abgegrast, ist mein Gefühl, müssen wir zurück in die Vergangenheit, ins 19. Jahrhundert. Da ist uns nämlich eine weitere Coach-Liste zugespielt worden. Und zwar, ich habe mir den Titel gar nicht gemerkt. Kann man das so sagen? Es handelt sich um die
Robert Schumanns musikalische Haus- und Lebensregeln.
Musikalische Haus- und Lebensregeln. Klingt, finde ich, sehr umfangreich.
Sind sie auch.
Ja.
Die Liste ist lang.
Die Liste ist lang. Das sind circa 60 Punkte. Und jetzt ist natürlich für uns die Challenge als erfahrene Podcaster. Wir haben ja schon so einige Coach-Folgen gemacht, uns vielleicht nicht allzu arg zu wiederholen. Also verzeiht uns, wenn wir vielleicht auch springen mal oder genau, sagen, ja, alles zu gesagt, hört das nach.
Ja, genau, hat Monk schon was zu gesagt oder so. Ne? Hört in die Monk-Folge rein oder so. Ne? Also wie viele Listen haben wir schon gemacht in diesem Podcast?
Wir haben halt diesen Instagram-Bassisten gemacht. Dann haben wir Monk gemacht.
Ja.
Dann haben wir die Tourregeln, haben wir gerade neulich erst gemacht.
Ja, ja.
An mehr erinnere ich mich nicht, aber schreibt ihr uns doch mal,
was wir alles schon so gemacht haben.
Welche Listen, ihr seid ja unsere Chronisten, und welche Liste euch am besten gefallen hat.
Ja.
Und schreibt uns auch gerne noch andere Listen, weil so in 10, 20 Folgen können wir dann wieder mal eine Listenfolge machen. Ich finde, das wird nicht schlecht, das
Prinzip ja, Liste. Ja, nur ist es natürlich so, dass sich genau Schumann und Monk und der Bassist auch irgendwie in vielen Dingen einig sind.
Ja.
Man kommt teilweise auf dieselben Gedanken, teilweise aber auch nicht. Man wundert sich. Und man wundert sich bei Schumann überhaupt, ob man manchen Gedanken überhaupt folgen kann, heutzutage noch. Vielleicht sind das Gedanken aus einem anderen Jahrhundert, die man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann.
Vielleicht. Wollen wir da mal ein bisschen rein in diese Zeit, in diese wunderbare Zeit von Robert
Schumann? Ja, du bist ja Schumannianer. Das ist ja etwas, was dich mit meiner Mutter verbindet.
Ach, wirklich?
Ja, ja.
Ah.
Die Liebe zu Robert Schumann.
Wirklich, das passt irgendwie auch auf eine Art. Also, wir beide kennen deine Mutter, die meisten Impros nicht, aber ich muss sagen, irgendwie passt das für mich auf verschiedenen Ebenen.
Ja, doch, Schumann ist akzeptiert.
Ich sag dir nach der Aufzeichnung, warum.
Okay, ja, ich bin gespannt.
Ja.
Ich bin eher Chopinist.
Ja.
Aber da können wir auch gleich drüber reden.
Sind das für dich zwei Schulen, antagonistische Schulen? Aber komm, nein, wir springen zu weit vor, weil wir wissen ja weder, wer Chopin noch Robert Schumann ist. Genau, es gibt so ein paar musikalische Lieben von mir, über die ich wirklich noch nie geredet habe. Es gibt auch noch eine absolute Lieblingsband von mir, die ich hier auch noch nie erwähnt habe.
R.E.M. oder was?
Richtig, ich habe noch nie über R.E.M. gesprochen hier on mic.
Ich hasse es, wenn du über R.E.M. sprichst. Ich weiß nicht, wann du das darfst. Du magst R.E.M. gar nicht.
Ich glaube,
schon mal vorgeworfen.
Ich glaube, du
gefällst dir als jemand, der R.E.M. mag.
Ich glaube, dein Kontingent ist da wirklich absolut voll. mit Schrott, mit dem du uns hier quälst regelmäßig.
Deswegen darfst du jetzt
R.E.M. so sentimentale,
sentimentalen
Gefühle hast. Da kann ich mit meiner Qualitäts-Alternative-Rockband aus Athens, Georgia, R.E.M. darf ich hier auch bei Zeit mal punkten, aber nicht heute.
Ja.
Denn heute soll es um Robert Schumann gehen.
Ja.
Wie gehen wir da rein? Wir befinden uns in Deutschland im Zeitalter der Romantik. Das kennen wir alle aus dem Deutschunterricht, ne? Ja. Und es begab sich, dass so um das Jahr 1810 ward so eine ganze Riege an Komponisten geboren, wie so eine Gang, die dann eigentlich so auch wirklich stark die Musik des 19. Jahrhunderts und dann eigentlich wahrscheinlich bis heute unsere Musik prägten. Das sind Mendelssohn, Frédéric Chopin, Franz Liszt und Robert Schumann. Und bestimmt noch mehr. Schubert ist 15 Jahre tot, Beethoven lebt noch. Nee, Quatsch, Schubert ist 15 Jahre jünger, Beethoven lebt noch und so, genau. Und dann entwickelt sich auch so dieses, die ganze Romantik, das Bürgertum, das Klavier kommt. Also, das, also es gibt nicht mehr diese schrecklichen, aufgepimpten Cembalos, sondern so richtige Pianos. Und Robert Schumann ist ein Komponist, der selber in frühen Jahren Pianist werden wollte, Star-Pianist, hatte dann Unterricht bei Friedrich Wieck, glaube ich, bekannter Klavierlehrer in Leipzig, lernte da seine Tochter kennen, etwas jünger, Clara Wieck, später Clara Schumann, das ist die Dame vom 100-Mark-Schein, wer den noch kennt. Die haben dann später geheiratet, waren so eine Art romantisches Power-Couple. Und Robert Schumann wollte erst Klaviervirtuose werden. Er hat dann sich allerdings so Folterapparate gebaut, um seine Fingermuskulatur zu stärken, was überhaupt nicht funktioniert hat, sodass er dann ausschied aus dem...
Clara war eigentlich die bessere Performerin.
Ja, ja, also sicherlich von Anfang an, auch durch das Elternhaus. Mhm. Und Robert Schumann hat auch tatsächlich vorher Jura studiert, ist dann noch mal umgeschwenkt aufs Klavier. Genau, und dann nach Ende seiner Pianistenkarriere, also der angestrebten Pianistenkarriere, ich glaube, er war so richtig im Game, war auch nicht, wurde er dann Komponist und dann auch später auch so eine Art Generalmusikdirektor in Düsseldorf, glaube ich, so in seinen letzten Jahren. Genau, aber das Interessante an Robert Schumann ist, der gute Herr ist auch so ein bisschen exzentrisch. Großes Interesse an Literatur. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich gern mit dem rumhängen würde. So, also sehr viel lebt in so einer halben Fantasiewelt.
Und aber das ist doch auch was sehr Romantisches, oder?
Genau, ist was sehr Romantisches.
E.T.A. Also Hoffmann auch, wenn man das liest, da denkt man ja auch so, was ist denn da eigentlich los und welche verschiedenen Welten da die ganze Zeit eingetaucht wird. Das ist ja eigentlich so Fantasy.
Absolut.
At its best.
So. Es ist total Fantasy, genau. Wir kommen, ja wirklich, also es geht um Innerlichkeit, es geht um Gefühlswelten, aber es geht auch so um Fantasiewelten, wo man sich hinträumt. Und das ist ja so diese Zeit, wo dann plötzlich so, dass der mysteriöse deutsche Wald wird interessant und Grimms Märchen kommen, E.T.A. Hoffmann, so eine Art deutsche Fantasy oder wahrscheinlich europaweit in der Literatur. Und die Musik wird auch so ganz innerlich. Es geht plötzlich wirklich um Gefühle. Und du liebst ja Gefühle.
Ja.
Und deswegen ist eigentlich die Romantik, das müsste ja eine Zeit sein, wo du auf jeden Fall andocken kannst, weil plötzlich, du musst dir wirklich vorstellen, Bach ist 1750 gestorben. Das heißt, das ist keine 100 Jahre her zu Schumanns Wirkenszeit,
ja,
sage ich mal. Und da schreibt man ja wirklich noch Lieder wie Lieber Gott, ich freue mich auf deinen Tod oder irgendwelche Kantaten.
Auf meinen.
Ja,
auf deinen. Jetzt nicht Gott den Tod wünschen.
Genau, also es geht, also natürlich gibt es auch schon früher irgendwie mal eine Innerlichkeit hier und da in der Musik. Es geht aber auch viel um Formelhaftes, es geht um Glaube, es geht um Fürsten, es geht um Klarheit in der Form. Und plötzlich fängt man an, so ganz gefühlsbetont, also oder beziehungsweise dieses Gefühlsmäßige wirklich rauszustellen. Mhm. Und Robert Schumann schreibt dann auch Musik, die ist so ganz, ganz sprunghaft, plötzlich ganz schnell und wild, dann ganz leise und gefühlvoll. Und dann ab einem gewissen Punkt schreibt er dann auch nicht mehr virtuose Klavierwerke, sondern so vor allen Dingen auch so viele kleine Miniaturen, also neben Symphonien, Kammermusik und vielen Liedern. Und da kommen wir zum Andockungspunkt. Ich hatte natürlich im Klavierunterricht, spielte ich natürlich aus Robert Schumanns Album für die Jugend.
Ja.
Und Robert Schumanns Kinderszenen. Also viele so kleine Stückchen, die heißen dann...
Wie heißt das?
Genau, ist das erste Stück aus den Kinderszenen von fremden Ländern und Menschen.
Das heißt von fremden Ländern und Menschen?
Ja.
Das erklingt ja immer in so amerikanischen Filmen oder auch mal in europäischen Filmen, aber oft in amerikanischen Filmen, wenn von der Kindheit berichtet wird. Also wir haben so einleitende Sätze wie zum Beispiel, ich war ein aufgewecktes Kind.
Ja, genau.
Ich liebte Schmetterlinge, drei Räder und Farben. Vor allem die auf den bunten Kleidern meiner Großmutter Rosemarie. Sie backte die besten Kirschkuchen von ganz North Carolina.
Also, und dann hört man immer dieses Lied eigentlich, ne?
Ja, genau. Das ist Teil dieser Kinderszene. Ganz berühmt, ganz berühmtes Werk. Ist auch nicht unbedingt für Kinder, ist eher über Kinder. Also, das ist jetzt, das ist kein Liszt, kein Rachmaninow, aber das ist jetzt auch nicht leicht zu spielen, bis auf.
Also das, was ich jetzt gespielt habe, nee, ja, ganz schwer zu spielen.
Nein, nein, das ist einfach, aber kannst du, wenn du da mal ein paar Seiten weiterblätterst, das wirst du dann nicht mehr einfach auflegen können. Da muss man dann schon ein bisschen fummeln. Das ist irgendwie was, was mich da auch irgendwie begeistert hat bei Schumann. Dass es funktioniert ja schon in seiner Bildhaftigkeit. Ne? Man nimmt so ein Stück und nennt das von fremden Ländern und Menschen. Oder bittendes Kind oder wichtige Begebenheit oder halt auch natürlich weltberühmt. Ich spiele es mal einmal an, damit jeder weiß, wo's, woher das kommt.
Das ist schön.
Einmal verspielt nur, aber genau, es ist die Träumerei. Quasi absoluter Smash-Hit auf jeder Klavier-Playlist drauf. Prototyp eines romantischen Klavierstücks, neben wahrscheinlich so ein paar Gassenhauern von Chopin. Das ist Robert Schumann. Dann aber auch halt privat irgendwie interessant. Wie gesagt, der hat sich so zwei alter Egos gebastelt, die dann in den Stücken auftauchen. Die Stücke haben so komische Querverweise zueinander. Er macht viel mit so Buchstaben in als Töne, also was Bach mit B-A-C-H macht. Und dann in seinen letzten Jahren dreht er durch. Also wird verrückt, hat man damals gesagt. Also litt wahrscheinlich an irgendeiner mentalen Kondition und macht einen Selbstmordversuch, stürzt sich in den Rhein, wird da allerdings rausgefischt und verbringt dann tatsächlich seine letzten Jahre in der Irrenanstalt, hat man damals gesagt wahrscheinlich. So, wo ihm dann irgendwelche Säfte zugeführt worden sind oder irgendwelche komischen, also mit wirklich archaischen Therapiemethoden wurde er dann versucht zu kurieren. Spoiler, hat nicht geklappt. Genau. Clara, seine Frau, hat ihn jahrzehntelang überlebt und genau. Und aber Robert Schumann ist auch so ein zentraler Knotenpunkt der deutschen Romantik oder europäischen Romantik.
Ja.
Ja, so viel zur Einleitung von mir. Was fällt dir denn da noch ein?
Also gleich mal, wenn ich das so höre und wir lernen diesen gefühlsbetonten Charakter kennen. Und es geht ja viel um das Gefühl, was ich jetzt, wenn ich mir am Wochenende so ein bisschen durch das Werk durchgehört habe, natürlich nicht alles, aber man muss ja alles mal so anklingen lassen, ist eine grundlegende Freundlichkeit, die diesem Werk innewohnt, würde ich sagen. Also es gibt natürlich mal so große dynamische Unterschiede und schnell, auf einmal wird irgendwie etwas aufbrausend oder so. Auch die Kinder können mal aufbrausend werden. Mhm. Aber eigentlich grundlegend ist es, finde ich, immer recht freundlich. Also selbst so die Geistervariationen oder so klingen nach eher freundlichen Geistern, habe ich das Gefühl.
Ja, die Geistervariationen heißen tatsächlich Geistervariationen. Das ist ganz interessant. Das finde ich auch kein besonders gutes Stück. Das finde ich nur so oder herausragend. Das ist ein ganz interessanter biografischer Fall, weil er das Gefühl hatte, ihr Geister singen ihm eine Musik vor. Das ist quasi das irgendwie zwischen diesem Variationssatz und irgendwie zwischen Variation 4 und 5 hat er sich angeblich in den Rhein gestürzt oder so.
Ja,
da gibt's so Storytime zu dem Stück.
Ja, also da war er ja schon echt übel drauf. So. Ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, es klingt immer noch tendenziell immer eher noch freundlich. Also die Abgründe, die wir über ihn wissen und die er ja irgendwie auch darstellt, finde ich, sind in der Musik gar nicht so offensichtlich. Also auch wenn es auf Wanderschaft geht oder so, diese ganzen Abgründe. Warum ist denn der suizidal-psychotische Schumann musikalisch immer so gut gelaunt, Felix?
Ja, ich würde dir auch widersprechen. Ich würde sagen, da ist auch viel, also jetzt ganz platt, ganz viel in Moll. Und es gibt halt auch ganz viel Aufbrausendes, so Wütendes in der Musik. Für die Zeit, sage ich mal. Schumann hat aber schon eine gewisse Wärme und Heimeligkeit oft in der Musik. Und auch, ich glaube aber auch, dass diese Freundlichkeit gar nicht, also ich empfinde die auch nicht, wenn wir jetzt mal in so ein Interpretationsspiel gehen, die auch gar nicht als irgendwie so heiter und frohgemütig, sondern eher wie so eine Sehnsucht nach so einer Sicherheit, Geborgenheit. Also auch dieses, Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es immer so viel so um so kindliche Psyche geht. Es ist ja fast psychoanalytisch, muss man sagen, diese Musik, ne? Wenn er dann so diese Charakter hat. Es gibt auch so ein Klavierwerk, das heißt Karneval, da tarnt er sich als Chopin in dem Stück und macht den so nach, versucht sich so in Charaktere reinzuspielen.
War das ein Thema für ihn, Chopin?
Hat er sehr gemocht, ja.
Achso, okay. Aber die standen nicht in irgendeinem Konkurrenzverhältnis zueinander oder so?
Ich glaube nicht, nein. Chopin war auch, glaube ich, sehr mit sich beschäftigt. Der war auch sehr kränklich und dann immer durch die Salons und auch sehr viel üben und so. Das ist, glaube ich. Aber es gibt schon. Ich finde, wenn du auch so Chopin als Gegensatz nimmst, Chopin passt halt auch in dieser, also Chopin, dieses wahnsinnig sangliche, wahnsinnig pianistische, das und aber auch natürlich diese Grazie da drin, so dieses edle, feine, das passt natürlich sehr gut in so einen Pariser Salon, während Robert Schumann, finde ich, perfekt in so ein deutsches Biedermeier-Wohnzimmer passt.
Absolut.
Also das ist irgendwie, genau, das ist irgendwie gar nicht so eine. Man muss sich ja bei Chopin vorstellen, diese Klaviermusik. Vielleicht spielst du mal ein paar Takte Chopin. Ein Stück kannst du doch, oder?
Ja, eins kann ich. Boah, es ist wunderschön. Jetzt habe ich hier den Computer auf der Tastatur stehen. Irgendwie so. Ja. Muss ich auch mal wieder üben. Aber genau, das kann eigentlich jeder. Schönes Lied. Was mir daran gefällt, ist Chromatik. Viel Chromatik. Ja. Das mag ich als Jazzmusiker gerne. Und wie du sagst, ich als Liebhaber von Male Manipulator Musik mag die Sanglichkeit.
Ja.
Also das Songhafte.
Ja. Also Chopin ist da sicherlich auch einfach, glaube ich, heute wahnsinnig anschlussfähig, weil es so ultra poppig ist.
Ja.
Genau, diese Chromatik. Und also das denke ich jedes Mal, wenn ich diese Klaviersonate B-Moll. Da gibt es im ersten Satz so eine Stelle bei Chopin, das ist irgendwie sowas wie. Weißt du, worin ich so eine kleine Phrase, so wird so viermal.
Klingt nach Queen,
ja, eigentlich. Ja, genau. Ja. Also da wirklich so, was man als wahnsinnig poppig wahrnimmt.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ist ja auch nicht ohne Grund bei Chopin so, dass viel diese Etüde E-Dur. Die gibt's vertont, dieses E-Moll-Prelüd, das gibt's gesungen, vertont meine ich so, das gibt's als Popsong und so, das ist schon sehr nah an so heutigen Idealen, weil es auch vor allen Dingen auch immer so kleine Melodien sind, ne? Also Chopin, da spielt sich auch wirklich einfach viel zwischen Grundton und Terz ab. Also das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, da passiert so das meiste in der Melodik.
Ich habe das bei Chopin halt immer das Gefühl, es gibt auch so einen ganz klaren Bezug immer auf das Instrument. Also was ich damit meine, ist, der weiß, wo Dinge sich gut anfühlen.
Absolut.
Also wo, ja.
Absolut.
Und das mochte ich als Pianist halt einfach gerne, aus pianistischer Sicht einfach, weil genau, man kriegt so ein gutes Gefühl für die Finger, wenn die liegen gut drauf. Also man merkt so richtig, der hat das am Klavier geschrieben und so geschrieben, dass es halt irgendwie sich toll anfühlt für die Hände.
Ja, du sagst ja aber auch permanent so Chopin-Kram. Chopin war ja zum Beispiel der Meinung, C-Dur ist die Tonart, die man als letztes lernen sollte. Man sollte mit Gestur anfangen.
Ja.
Weil da so viele schwarze Tasten drin sind und das die Finger so schön stützt. Und dann sollte man sukzessive die schwarzen Tasten wegnehmen.
Ja, siehst du mal. Genau. Und da hast du mir ja auch schon oft widersprochen und meinst, nee, das ist ja alles gleichwertig und so.
Gleichwertig im Hören. Da habe ich dir widersprochen, nur für die Technik steht das außer Frage, dass das leichter ist. Na, Chopin ist auch einer, der berichtigt mich. Chopin hat, also alle Musik, die Chopin geschrieben hat, in allen Werken kommt ein Klavier vor. Also es ist ein exklusiver Klavierpianist. Es gibt diese beiden Klavierkonzerte. Komponist, genau. Es gibt diese 1000 Klavierstücke. Und da gibt es, glaube ich, noch so eine Handvoll Lieder und Kammermusik, aber da ist auch immer ein Klavier drin.
Ja, also, einfach große Liebe fürs Instrument. Ja,
also genau, aber das genau. Bei Schumann gibt es auch Symphonien und so. Oder bei anderen Zeitgenossen, da gibt es, also das ist tatsächlich speziell.
Gibt tatsächlich später eine Regel, die werden wir vorlesen, die sich vielleicht genau darauf bezieht, auf diese etwas übertriebene Fixiertheit auf das Instrument. Das findet Schumann nicht so richtig gut. Naja, wie auch immer.
Aber nochmal genau zu dieser Stimmung, zu dem Heiteren. Ich weiß nicht, also ich nehme das sehr als so eher so einen Ort, an den man sich so zurückwünscht oder so war. Auch diese ganzen Kinderszenen, das ist ja alles irgendwie. also diese Fröhlichkeit, die ist nicht so aus dem Nichts, sondern die hat auch immer so eine...
Was Nostalgisches.
Ja, was Nostalgisches und so. Und auch gerade dieses Psychoanalytische. Ich meine, das ist halt so interessant, dass es gibt ein Stück in dem Album für die Jugend, was dann auch jeder spielen muss. Das heißt Erster Verlust. Also finde ich ganz interessant, also so, das ist ja wirklich Psychoanalyse. Ich vertone den ersten Verlust, also was hat man verloren, die Puppe oder sowas.
Ja.
Also so, also heute ist das normal, ich finde das nur so eine interessant, ich finde das interessant, dass man also plötzlich so Musik macht, während vorher Stücke noch irgendwie, keine Ahnung, Sonate C-Dur heißen oder so.
Ja, genau, stimmt. Es gibt dann so eine, also so richtig thematische Auseinandersetzung.
Ja.
Ist es das quasi das erste Mal, dass in der Romantik sowas auftaucht, oder?
Das kann ich nicht, ich glaube nicht grundsätzlich, aber das hat, da ist es wirklich programmatisch. Ja. Also da setzt sich wirklich jemand hin und schreibt so Musik. Und das ist ja irgendwie auch bis heute geblieben. Weißt du, das Stück
ist. Also ist ja eine beliebte Frage der Journalistin, was ist so deine Inspiration und so? Also, wo holst du die Inspiration?
Die Kindheit.
Ja. Die Natur.
Ja,
der
Natur.
Deutsche Wald.
Stimmt, die Natur und die Kindheit. Das sind auch so Klassiker. Ja. Hat sich auch gehalten bis heute, muss man auch sagen. Also, ehrlich gesagt, auch gerade, das ist ein Genre, das du ja bei Zeiten streifst, die Neoklassik, die ist ja, die hat ja einen kompletten Bezug zur deutschen Romantik auf diese Art. Also sowohl in diesen Miniaturen als aber auch in Naturverbundenheit und so Biedermeierheimlichkeit, Hausmusik, ja. Das ist völlig angelegt.
Ja. Ne?
Kann man sagen. Ja, finde ich auch ein super spannendes Thema. Wir können aber auch zu den jetzt zu den Lebensregeln hüpfen.
Ja, wir hüpfen jetzt mal zu den Lebensregeln.
Ja. Also, musikalische Haus- und Lebensregeln. Also, wenn jemand von uns eine schöne Vorlesestimme hat, dann bist doch du das, oder?
Ich danke dir für dieses Vertrauen. Ich werde mir Mühe geben.
Die Bildung des Gehörs ist das Wichtigste. Bemühe dich frühzeitig, Tonart und Ton zu erkennen. Die Glocke, die Fensterscheibe, der Kuckuck, forsche nach, welche Töne sie angeben.
Worauf zielt das denn ab? Worauf zielt dieser Appell ab? Ich würde sagen, auf so eigentlich das absolute Gehör, das Trainieren des absoluten Gehörs, oder?
Ja, stimmt, die Glocke, forsche nach. Ja, Robert Schumann hatte auch ein absolutes Gehör. Hm. Oder überhaupt, ich verstehe es jetzt, wo ich es nochmal, wo du es so schön vorgelesen hast.
Also, ich halte es ja für überschätzt. Also vor allem entweder hast du es oder hast du es nicht. Du kannst manchmal so, ich hab's nicht, aber man kann manchmal so ein Gefühl dafür, das könnte F sein oder so. Und dann stimmt's auch oder nicht. Aber genau, das gibt's natürlich. Aber ich halte das für eigentlich keinen hohen musikalischen Wert, jetzt ein absolutes Gehör zu haben, sondern was ich jetzt wichtiger fände, es sind so harmonische Zusammenhänge zu hören oder Dinge raushören zu können oder direkt nachspielen zu können, wenn dir jemand das vorspielt und so, ne?
Ja.
Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt weiß, der Kuckuck, das ist mal ein schönes G, was er da.
Steckt viel drin. Es ist natürlich, sagt auch ein bisschen, überall ist Musik. Ich habe diese Folge auch noch nicht über Messiaen geredet. Da gibt es ja den Katalog der Vögel, auch ein Werk, wo er der quasi so auf dem Klavier und dann auch als Kammermusikstück so Vogelgeräusche imitiert, kann man auch Musik mitmachen.
Ja.
Ja, gut. Aber ja, einfach mal hinhören.
Du sollst Tonleitern und andere Fingerübungen fleißig spielen. Es gibt aber viele Leute, die meinen, damit alles zu erreichen, die bis in ihr hohes Alter täglich viele Stunden mit mechanischem Üben hinbringen. Das ist ungefähr ebenso, als bemühe man sich täglich, das ABC möglichst schnell und immer schneller auszusprechen. Wende die Zeit besser an.
Ja, das ist ein interessanter Punkt.
Ja.
Also, weil es geht um die Technik, ne?
Ja.
Es geht um das, was wir auch irgendwie vor ein paar Folgen mal besprochen haben, so die Muskelübungen. Wo ja keiner sagen würde, braucht man nicht oder so. Es ist irgendwie ja schon ganz cool, wenn die Muskeln am Start sind. Aber ich glaube, hier geht es auch ein bisschen, wie ich das verstehe, darum, dass man sich darauf nicht verlassen kann, dass dadurch ein geschulter Musiker wird, wer schnell spielen kann zum Beispiel oder gut seine Muskeln trainiert hat und diese Übungen immer macht, die ja eigentlich oft keinen musikalischen Inhalt birgen.
Ja, ich habe neulich Matt Rybicki, so ein Kontrabass-YouTuber, der hat so, ich habe nur die Überschrift gesehen, der hat ein Video gepostet, der Titel war so ungefähr, wann reicht's eigentlich mit dem Üben? Also es ist eine offene Frage auch, ja so an die Welt. Ich habe mich dabei erwischt in den letzten Wochen, dass ich habe so einen Tonleiter-Drill, kennst du ja. Und wenn man den halt dann macht man nochmal da noch eine Sequenz rein und noch zwei Tonarten mehr. Und dann guckt man so auf die Uhr und dann ist man so eine Stunde nur mit Tonleiter-Drill beschäftigt. Und dann habe ich mich ja auch so gefragt, okay, das geht mir dann aber auch energiemäßig auch von anderen Übesachen ab. wo ich mich auch gefragt habe, wann reicht's eigentlich mal?
Ja.
Weil das, diese ganze Technikübungen, also einerseits sind die zu empfehlen, aber man muss natürlich da auch ein Maß finden.
Ich glaube, man hört seit dem letzten Mal, es hat sich was getan in meiner Muskulatur.
Genau.
Aber ich wusste jetzt auch noch nicht so richtig, wo ich es anwenden kann. Aber es fühlt sich gut an.
Ja, also keine Ahnung, aber da gibt's ja, da gehört ja ein ganzes Buch zu. Ja. Und wenn du jetzt anfangen würdest, dieses Buch dir zu kaufen und von vorne bis hinten jeden Tag durchzuspielen, dann wäre erstmal anderthalb Stunden weg. Also deswegen, dieses, wie viel üben ist genug? Das ist so eine Frage, die sich daran bei mir anschließt. Habe ich keine Antwort drauf. Also wie viel Technik reicht?
Ja. Genau. Ich sag jetzt mal einfach 10 Minuten am Tag.
Okay, so kurz. Na
gut. Ja, keine Ahnung, halbe Stunde. Ja. 10 Minuten bis halbe Stunde, je nachdem.
Okay. Aber okay, du sagst halbe Stunde.
Man macht ja auch, wenn man andere Dinge übt, ja auch immer noch Technik mit. Ja, und dann machst du ja zusätzlich noch Musik.
Ja,
also,
stimmt.
Aber halt so, also diese Art von Übungen, das macht doch keinen Sinn, das jetzt irgendwie eine Stunde am Tag zu üben, das ist doch Blödsinn.
Ja.
Mein Gefühl.
Man hat sogenannte stumme Klaviaturen erfunden. Versuche sie eine Weile lang, um zu sehen, dass sie zu nichts taugen. Von Stummen kann man nicht sprechen lernen.
Ja, also, diese stummen Klaviaturen, von denen habe ich auch schon mal gehört. Ich habe sie nie gesehen, aber die muss es im 19. Jahrhundert schon gegeben haben. Mhm. Wenn ich das jetzt so auf heute anwenden würde, dann würde ich ja ganz neokonservativ einfach mal sagen, das erinnert mich so ein bisschen an den Gebrauch von E-Pianos, Digitalpianos oder so. Den würde ich auch abschwören.
Der Vergleich hinkt natürlich, weil ein E-Piano macht ja eine Toninformation. Das ist wirklich was, glaube ich, was es nicht mehr gibt. Also, dass man so einen Unterricht hatte, und dann hat man halt den Klavierschülern gesagt, wenn ihr kein Klavier habt, dann spielt es zumindest stumm
mit auf der Tastatur.
Ja, ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist sowas Zeitgeistiges. Ja gut, gibt's nicht mehr. Nur die Schlagzeuger haben noch diese Gummipads.
Aber ich könnte ja sagen, guten Sound machen die ja auch. Also die stumme Klaviatur wird ja auch klack, klack, klack gemacht haben
irgendwie. Ja, ja, du hast recht. Ja, aber du hast ja keine Rückmeldung quasi.
Es ist ja trotzdem so, jetzt Digitalpianos sind ja ein schönes Tool, wenn man es vielleicht mal braucht auf der Bühne, aber jetzt als Unterrichtstool würdest du es jetzt ja auch keinem empfehlen,
ja,
oder?
Genau. Ja, ja, das stimmt, das ist ein bisschen genau.
Ja, weil es so charakterschwach ist und es.
Ja, genau, wenn man es erweitert, also dann, aber da müsste man auch grundsätzlich sagen, auch überhaupt schlechte Instrumente sind vielleicht nicht gut. Oder ich frage mich das auch, ich spiele hier Kontrabass mit Dämpfer in der Wohnung. Macht das meinen Sound jetzt kaputt oder so? Man muss ja auch einen Kompromiss finden.
Also ich habe ja jahrelang nur dieses Klavier hier in meiner Wohnung gehabt, das ich immer abgefilzt hatte.
Ja.
Und ich habe jahrelang nur Filzklavier gespielt. Und ich habe dann irgendwann halt diesen Flügel bekommen.
Ja.
So, und ich bin der festen Überzeugung, dass ich seitdem einfach auch wieder 1000-mal besser Pianist geworden bin.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe da mit dem Filz auch drüber nachgedacht. Also ich hatte ja, bei mir hat sich ja was in der Klaviersituation zu Hause getan. Es gibt noch mehr Klaviere. Ja. Und das eine hat halt so einen Filz, hast du ja neulich schon erzählt.
Ja.
Und ich hatte nie ein Filzklavier zu Hause und habe dann so gedacht, ach krass, wie gut alles klingt plötzlich. Und ich glaube, man macht sich mit diesem Gefilze komplett seinen musikalischen Ausdruck kaputt, weil alles gut klingt. Das ist wirklich wie, das verhält sich wie so Konzertgitarre, wo man richtig arbeiten muss für einen Sound, zu E-Gitarre mit 10 Kilo Hall drauf oder sowas, wo alles geil klingt, wenn du zwei Saiten drückst.
Ja.
Ja. Bin ich mittlerweile so konservativ, dass ich sage, nimm den Kindern kein Smartphone und kein Filzklavier vor 16.
Genau. Ja. Filzklavierverbot.
Ja.
Ja. Ja, ja. Schon irgendwie so ein mechanisches Instrument, was halt sich auf den Raum bezieht, klanglich und so.
Ja, ja, bei mir so ähnlich. Ich habe auch einfach, weil dieses E-Piano hier, das steht auch in diversen Haushalten von mir, stand da schon rum. Und ich habe darauf einfach auch, weil es einfach praktisch ist und nicht so laut und am Schreibtisch steht, viel drauf gespielt. Da hat auch nichts Gutes gemacht für mein Klavierspiel.
Nächstes.
Ja. Spiele im Takte. Das Spiel mancher Virtuosen ist wie der Gang eines Betrunkenen. Solche nimm dir nicht zum Muster.
Ja. Ist klar,
oder? Selbst erklärt, ja.
Ja,
also man darf nicht an einem Betrunkenen halten.
Ja, also. Timing ist durchaus.
Timing ist King.
Ja, genau.
Wobei ja, genau, ich den Gedanken ganz gut finde, dass auch das Metronom und BPMs, sind ja nicht natürliche Taktgeber. Also die beste Übung für den Takt ist immer noch halt das Zusammenspielen mit anderen, weil Metronom ist ja eigentlich unnatürlich.
Ja. Also ein relatives Timing. Also ich finde es schon anstrebsam, in der Lage zu sein, Tempo zu halten.
Ja.
Dafür sind ja auch tatsächlich so bestimmte Übungen mit Metronomen ganz gut. Gibt es ja mittlerweile auch wirklich als Handy-App. Metronom läuft und hat dann zufällig Aussetzer.
Ja.
Und wenn man da halt komplett ins Straucheln gerät, ist natürlich nicht so geil. Aber klar, genau, dann natürlich ist es auch wichtig, einen relativen Takt zu halten. Das heißt, Leute, die sich durch dein Spiel beeinflussen lassen.
Ja.
Okay.
Lerne frühzeitig die Grundsätze der Harmonie.
Ja, kann ich nur Ja zu sagen.
Ja,
kann nicht schaden.
Ja, klar. Ja, klar.
Fürchte dich nicht vor den Worten, Theorie, Generalbass, Kontrapunkt etc. Sie kommen dir freundlich entgegen, wenn du dasselbe tust.
Ja, ist selber Punkt. Ich habe dazu halt nochmal gedacht, ja, ich finde auch, ich bin auch jetzt nach 3 Jahren LK, ich gehe jetzt auch 100% Theorie. Ich kann Leute jetzt mittlerweile nicht mehr ernst nehmen, die nicht irgendwie wissen, wie ein Ton heißt und was ein Dur- und Moll-Akkord ist. Weil wir haben doch neulich über dieses Anti-Intellektuelle geredet.
Ja.
Dieses es nervt mich, es ist wie eine Masche. Weil bei anderen Sachen, jeder kann lesen, jeder kann rechnen.
Ich lese ja auch nicht aus dem Bauch raus.
Nee, genau, wenn es irgendwie um Rechtschreibung geht, wenn man sich die Kommentarspalten im Internet durchliest und sagt,
von wegen schreibt man aber auseinander. Tö, so ist mit ihnen keine weitere Diskussion möglich. Da merkt man mal, wo sie stehen.
Weißt du, also so, da pellen sich die Leute ja ultra ein drauf ab, weil sie irgendwie deutsche Rechtschreibung können und Grammatik.
Ja.
Und degradieren irgendwie andere Menschen. Aber bei Musik ist es so, ich mach das alles so nach Gefühl. Und so, ja, Leute, es ist nicht so schwer. Ihr könnt 3 Satz, ihr könnt Kommasetzung, da könnt ihr auch einen Dur- und Moll-Akkord und so. Ich erwarte jetzt von niemand, dass der irgendwie höhere Harmonielehre kann. Aber so dieses drauf rumgereite, dass man das ja alles nicht bräuchte, ist ja ultra öde.
Also, ich lese da drin halt, dass man sich fordern soll. Ne? Also Dinge, die zunächst kompliziert rüberkommen, nicht unbedingt überhöhen, aber dennoch halt Interesse zeigen. Also man sollte ja keine Angst vorhaben, dass es halt darum geht, irgendwie für die musikalische Weiterentwicklung durchaus da irgendwie hungrig zu bleiben, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also und nur weil halt da jetzt Generalbass und Kontrapunkt steht, heißt das nicht, dass du es nicht trotzdem verstehen kannst.
Ja, gilt heute natürlich auch für, was weiß ich, Bereiche Musikproduktion oder sowas, genau. Sachen, mit denen man sich heute so beschäftigt und vor 150 Jahren nicht.
Ja.
Klimpere nie, spiele immer frisch zu und nie ein Stück halb.
Ja, also guilty, ne, klar, also bei da wird, also Noodling, ach, langweilig, ich spiel doch was anderes, gut.
Ja.
Sollte Robert Schumann nicht hören, was ich mache, wissen wir aber auch natürlich, ist es auch klar.
Ja, aber wenn du jetzt irgendwie auch am Üben bist, also dann klimperst du, also befasst du dich ja vielleicht nur mit bestimmten Passagen oder wenn du jetzt irgendwie über bestimmte Chord-Changes jetzt gerade, über den B-Part von Mad Miss Jones irgendwie üben möchtest, dann spielst du ja halt nur den.
Muss auch okay sein. Ich finde es aber allerdings toll, es gibt Musiker, die spielen immer mit einer gewissen Intensität oder mit einer Ernsthaftigkeit. Auch gerade so im Bereich so freie Musik, Free Jazz und so, da gibt's ja auch oft Leute, die dann so bedeutungsschwer einatmen und dann wird dann so, weißt du, wird da alles so mit einer ganz großen Körperspannung gespielt. Finde ich auch nicht schlecht, hat auch was.
Ja.
Als so dieses gelangweilte Noodling. Okay.
Schleppen und eilen sind gleich große Fehler.
Ja.
Ja, ich sag stimmt nicht. Ich finde Schleppen schlimmer als eilen, aber.
Und da gibt's ja noch das vor dem Beat und hinter dem Beat spielen.
Ja, gut, ich glaube, da weiß ich nicht, ob da Robert Schumann im Bereich Mikro-Timing unterwegs war, aber. Ja.
Ja, aber es gibt ja so Kollegen. Ich würde sagen, ich bin immer vorne dran.
Ja.
Und ich kenne auch so einen Kollegen, mit dem ich viel zusammenarbeite. Der ist immer hinten dran.
Ja.
Hinten am Beat. Wenn man was zusammenspielt, ne? Man spielt eigentlich im Takt, aber.
Krank.
Ja, aber der Beat ist immer zwischen uns quasi.
Mir geht das so, liegt da vielleicht auch so an dem Bassspielen, weil man sich da halt auch einfach gewohnt ist, sich sehr einzustellen, gerade auf Schlagzeuger. Ich merke auch, dass sich das halt aber wirklich verändert, je nachdem, mit wem ich spiele.
Mhm.
Wie ich meine Sachen platziere. Und das ist auch nicht unbedingt die natürliche Art, aber fühlt sich dann trotzdem gut an oder schlecht. Ja. Je nachdem. Okay.
Bemühe dich, leichte Stücke gut und schön zu spielen. Es ist besser, als schwere mittelmäßig vorzutragen.
Ja, deswegen habe ich einen Künstler erfunden, der heißt Lambert, damit ich leichte Stücke gut spielen kann.
Ja, ich finde, das hat so ein bisschen für und wider. Ich finde auch, ich finde es irgendwie eigentlich ganz gut, immer Sachen zu spielen, die so knapp an der eigenen Grenze sind. Also Sachen, die viel zu schwer sind, sind irgendwie frustrierend. Und Sachen, die zu leicht sind, sind auch frustrierend. Also wenn es immer so ein bisschen schwerer ist, finde ich gut. Gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, es ist manchmal so im Üben, ne? Wenn man sich was richtig Schweres nimmt. Ich kann mich erinnern, dass ich so an der Hochschule im Klassik-Kontrabass-Unterricht, da habe ich dieses Dragonetti-Kontrabass-Konzert geübt. Und das war jetzt im ersten Moment viel zu schwer. Und ich habe da wirklich 1,5 Jahre dran geübt oder sowas. Mhm. Und das, aber das, da macht man dann plötzlich auch so einen Techniksprung, wenn man halt mal sich was viel zu Schweres nimmt.
Ja.
Aber ja, gut. Na gut. Für und wieder.
Du hast immer auf ein rein gestimmtes Instrument zu halten.
Also das ist erstmal eine schöne Ausdrucksweise. Ist natürlich auch ratsam, auf gestimmten Instrumenten zu spielen, damit man sich nicht irgendwie an etwas gewöhnt. Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, ungestimmten Instrumenten Musik zu entlocken, ist ja jetzt auch eine gute Übung.
Ja, du denkst jetzt gerade, glaube ich, sehr pianistisch, ne? Das war so ein Klavier, das kann man ja nicht schlecht alleine stimmen. Ich denke so ein bisschen so in Zeiten von Stimmgeräten ist das auch kein Hexenwerk mehr, so Saiten und Blasinstrumente in Stimmung zu halten. Und ja. Intonation, ja. Aber hat er natürlich recht. Aber klar. Hast du auch recht.
Ja. Nicht allein mit den Fingern musst du deine Stücke können. Du musst sie dir auch ohne Klavier vorträllern können. Schärfe deine Einbildungskraft so, dass du nicht allein die Melodie einer Komposition, sondern auch die dazugehörige Harmonie im Gedächtnis festzuhalten vermagst.
Also, das erinnert mich an die Ansage in der Jazzdidaktik, während des Solierens das Thema im Kopf zu behalten, damit du die Form behältst.
Ja.
Vielleicht meint er sowas.
Ich kann mich aber auch richtig dran erinnern, dass es irgendwann bei mir so einen Punkt gab, wo ich zum Beispiel, wenn ich eine Note runtergespielt habe, die nicht so rein mechanisch gespielt habe, sondern wirklich dann das Gefühl hatte, ich verstehe jetzt, was da steht. Und gleichzeitig auch, dass ich irgendwann tatsächlich auch mir Melodien vorstellen konnte und Akkorde dazu, also die Harmonie dazu. Das ist tatsächlich irgendwie was sich im Hirn entwickeln muss.
Ja. Ich glaube, ich lese das so, auch so ein Appell an das Verständnis des Stückes, der Komposition.
Ja.
Also aus kompositorischer Sicht hier, spiel das nicht einfach, sondern verstehe, wie es gemeint ist, der größere Zusammenhang, wie es harmonisch miteinander verwoben ist. Und
das geht bei Jazz auch gut. Es ist komischerweise so, ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die können gut Jazz spielen, sind aber völlig unmusikalisch. Das ist total, ich habe das Gefühl, das ist auch gerade in der Stilistik Jazz geht das ganz gut, dass man einfach so nudeln kann, so an der richtigen Stelle die richtigen Tonleitern und
Skalen. Ja, man kommt ganz gut, davon. Also auch wenn du, so wie es ja schon Schumann auch abrät, dir die ganze Zeit halt quasi diese heißen Licks und Tonleitern runterdudelst, die du dann halt abrufen kannst über bestimmte Akkordprogressionen und so. Ja, man wundert sich immer wieder, wie unmusikalisch sowas klingen kann.
Ja, ich erwische mich manchmal dabei, dass ich irgendwie Leute spielen höre und so denke, es gibt keine falschen Töne, so in Anführungszeichen, das ist alles am richtigen Platz. Aber irgendwie macht das überhaupt keinen Sinn, alles für mich, was da passiert.
Ja.
Das ist irgendwie so, gib's mal.
Bemühe dich, und wenn du auch nur wenig Stimme hast, ohne Hilfe des Instruments vom Blatt zu singen. Die Schärfe deines Gehörs wird dadurch immer zunehmen. Hast du aber eine klangvolle Stimme, so säume keinen Augenblick, sie auszubilden. Betrachte sie als das schönste Geschenk, das dir der Himmel verliehen.
Ja, klar. Singen, super.
Ja, es muss mehr gesungen werden. Und gerade Deutschland braucht einen schamfreien Zugang zum Singen. Die Gehörbildung hängt davon ab. Also ich würde auch sagen, es muss mehr gesungen werden. Es muss auch schamfrei, frei heraus gesungen werden. Immer und überall.
Ja. Was hast du für eine Geschichte mit Singen, so für dich persönlich? Kindheit?
Ja, ich glaube, so im Kinderchor schon gesungen, ein bisschen.
Im Bericht, in so einem privaten Kinderchor, also nicht in der Schule.
Ey, ich habe auch mal Kinderlieder eingesungen, als Kind. So ist es. Ich sag jetzt nicht weiter dazu, aber ich habe das mal gemacht und ich galt damals, glaube ich, nicht als das stärkste Glied in der Kette.
Ja.
So. Aber ich würde sagen, dass trotzdem vielleicht das dazu geführt hat, dass ich einen relativ selbstbewussten Umgang dazu habe, einfach zu singen und Leuten was vorzusingen oder was, keine Ahnung. Und ich merke, dass es oft viele Leute, die eigentlich singen könnten, dass die da sehr schambehaftet
sind. Ja, also auch bis auch jetzt bei uns im hohen Alter immer noch. Ne? Ich merke auch bei Kollegen manchmal, dass die so gar nicht singen mögen. Und ich sag dir was, ging mir auch lange Jahre so.
Ja, in den Teenagerjahren fand ich das auch ganz schlimm. Ich habe das mir dann im Studium wieder so zurückerzogen.
Bei mir auch wirklich im Studium und auch als Erwachsener, weil ich wirklich in der Grundschule singen fand ich peinlich, Mittelstufe auch doof. Also klar, als Teenie und dann findet man sich so wieder, kann eigentlich gut spielen, findet sich wieder wirklich in so
semi-professionellen Zusammenhängen und kann eigentlich nicht singen, weil man auch das alles überhaupt nicht ausgebildet ist und man findet gar nicht, man hat eine ganz schlechte Intonation, man findet irgendwie seine Stimme gar nicht. Und das war wirklich so harte Arbeit als Erwachsener, sich das so wieder so zu erarbeiten, dass man also auch tatsächlich auch eine Schamfreiheit und so,
ja,
dass man halt so klingt, wie man klingt. Also wenn man sich wünscht, dass Sachen anders gelaufen wären, dann hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass ich da früher irgendwie einen besseren Zugang zu gehabt hätte.
Ja.
Also singen, singt, bitte.
Ja, es muss gesungen werden.
Ja.
Genau. Also warum ist das so schambehaftet? Ist das was Deutsches? Ich habe das Gefühl, es ist was Deutsches. Wollen wir kurz mal da rein? Also ist das, hat das was mit den Nazis zu tun? Oder als die uns das abgewöhnt haben, weil sie dann irgendwie das gemeinsame Singen für ihre Propaganda missbraucht haben oder was?
Also ich habe mal von Franzosen gehört, dass es da genauso schlimm ist. Also mit dem, das was mit Bildung zu tun hat, also mit Bildungssystem und halt auch weniger Kinderchor und so.
Ja.
Wobei es ist nämlich lustig, weil wir Deutschen haben ja so ein Bild von Frankreich. Ah, die haben hier so Solfège und so. Das ist da viel verankerter in der Kultur. Da habe ich mal von Franzosen gehört. Ah, bei euch Deutschen, ihr habt ja so eure Sängerschmieden und so. Bei uns ist das ja ganz schlecht. Ich glaube, es ist was Kulturelles. Das hat irgendwas mit es gibt nicht so eine Kultur, wo man zusammen singt. Ich habe das bei Amerikanern total oft das Gefühl, die sind natürlich auch sprachlich oft näher an Popmusik. Ich habe bei Amerikanern irgendwie total oft das, und auch bei Engländern schon, ehrlich gesagt.
Ja, natürlich.
Das vielleicht irgendwann, dass die alle total gut singen können.
Ja, natürlich, aber genau, es wird auch mehr gesungen. Es gibt da ja dann auch tatsächlich, also es gibt ja auch dann so eine Folk-Tradition oder irgendwelche Lieder, die dann auch in der Kneipe gesungen werden. Und in Irland ist es ja ganz krass. Aber Skandinavien ist auch, also wird überall gesungen. Die singen halt auch, dass jedes Dorf zu jedem Dorffest kommt zusammen, dann wird zusammen gesungen. Und die singen dann halt auch immer gut. So.
Also, ist vielleicht die anti-autoritäre Erziehung oder sowas, dass da niemand mehr. Ich weiß, keine Ahnung. Ich habe auch, also ich habe das Gefühl, überhaupt so, keine Ahnung, intonieren oder mal im Satz singen und sowas, was kommt so ganz spät erst.
Ja.
Ist irgendwie, ist was Pädagogisches. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass auch die Lehrer da Angst vor hatten.
Also alle haben irgendwie Angst davor, ja. Vielleicht hat's was mit den Nazis zu tun, ja, weil man hat bei der HJ hat man auch gesungen, ich weiß es nicht.
Ja, wo gesungen wird, da lass dich nieder.
Mhm.
Böse Menschen haben keine Lieder. Also.
Du musst es so weit bringen, dass du eine Musik auf dem Papier verstehst.
Also, du schaust auf das Papier und du musst das Stück verstehen.
Sollten Noten draufstehen auf dem Papier. Aber habe ich hier tausendmal. Also jeder weiß es, ich habe meinen Notenfetisch, ich habe meinen Theoriefetisch. Ja, klar, stimme ich natürlich zu.
Dafür sind sie ja da.
Ja, und gerade.
Ich glaube, es geht auch darum, so ein Querlesen. Das hat er irgendwie, das kommt noch öfter mal. Dass es ihm, glaube ich, irgendwie wichtig ist, dass man das so durchliest und halt weiß im Vorhinein, bevor man es spielt, schon, was passieren könnte, wo es irgendwie interessant wird, wo Modulationen vielleicht zustande kommen oder was weiß ich.
Kommen wir auf jeden Fall noch hin. Genau, ich habe das tausendmal erzählt. Ich habe jetzt, also habe ich überhaupt schon immer von Olivier Messiaen erzählt in den letzten Folgen?
Nee, wer ist denn das nochmal?
Genau, weil da lese ich mir dann natürlich auch so Noten durch. Und das ist ein absoluter Zauber, weil das ist so kompliziert mit so vielen Vorzeichen, dass ich es einfach nicht verstehe, dass ich da ganz genau hingucken muss.
Ja.
Also das geht auch immer alles noch schwerer. Hatte ich auch neulich immer eine Diskussion. Es ist auch tatsächlich natürlich so, dass Noten eine bestimmte Musik begünstigen. Nämlich tonale Musik ohne viel Modulation. Die ist leichter zu verstehen, wenn ich eine Note lese.
Ja.
Als Sachen, die, also schon Jazz oder sowas mit viel Chromatik ist einfach im Notentext nicht so einfach zu verstehen wie eine Musik in C-Dur, weil dieses Notensystem ist dafür gemacht, dass diese Musik leicht zu lesen ist.
Ja, stimmt.
Ja, okay.
Wenn du spielst, kümmere dich nicht darum, wer dir zuhört.
Ja, das kann ich zu Hause sehr gut, bei Live-Konzerten leider nicht. Also deswegen sage ich auch immer zu dir, sag mir nicht, wer kommt. Ich will es nicht wissen, denn leider bin ich dann auch gedanklich auch damit beschäftigt, irgendwie darüber nachzudenken, wer im Publikum sitzt und da mir auf die Finger guckt oder was.
Aber lass uns da gleich mal die nächste Regel machen. Kannst du die bitte nochmal vorlesen, weil die schließt eigentlich genau an?
Spiele immer, als hörte dir ein Meister zu.
Also, ja, genau. Okay. Also stell dir immer vor, Keith Jarrett sitzt neben
aber
dir.
Aber kümmere dich nicht, wer zuhört.
Ja, genau.
Gut. Ja. Also beides richtig.
Ja.
Okay.
Ja.
Der Widerspruch, da haben wir ihn.
Da ist ein Widerspruch, aber natürlich stimmt beides, ja, klar.
Genau. Finde ich auch, ja. Finde ich beides legit.
Muss ich dran arbeiten.
Ja.
Sollte mir auch egaler sein.
Legt dir jemand eine Komposition zum ersten Mal vor, dass du sie spielen sollst, so überließ sie erst.
Das ist eigentlich das Gleiche.
Ja, das ist genau, das hast du ja eben gerade schon mal angeschnitten, genau.
Ja.
Es gibt so ein Kontrabassbuch von John Goldsby, Jazz Bass Book. Der hat dann tatsächlich so ein Kapitel Side Reading, so zwei Seiten, wo der genau diesen Tipp gibt. Du bist in der Probe, du kriegst einen Chart reingelegt, schreib nicht noch drei WhatsApps, quatsch nicht rum, sondern nimm die Sekunden, die du hast, guck dir das Stück an, lies, ist hier irgendwo ein Tonartwechsel, ist hier irgendwo ein krummer Takt, genau.
Ja. Hast du dein musikalisches Tagewerk getan und fühlst dich ermüdet, so strenge dich nicht zu weiterer Arbeit an. Besser rasten, als ohne Lust und frische Arbeiten.
Ah, also, interessant.
Jetzt richtig Coach-Content.
Ja, also, dass er da auch so an die Pause appelliert.
Ja.
Ja, eigentlich ist er ja eher ein Arbeiter.
Ja, finde ich interessant. Das sagte mal ein Kollege vor Jahren zu mir, das habe ich nicht vergessen, diesen Satz, dass er meinte, ja, man ist manchmal so erschöpft und denkt, wieso schaffe ich das alles nicht? Ja, weil man die Pausen nicht eingeplant hat. Man denkt, ah, da habe ich eine Woche Zeit, da kann ich ja jeden Tag so und so viel machen, aber man, die, genau.
Ja.
Also,
genau.
Coach-Content, ja.
Für geistige Arbeit so bringt ja müde nichts. Und es bringt auch ohne Pausen nichts.
Ja.
Also, das ist ja, also das wird ja tatsächlich auch, selbst im klassischen Unterricht in Holland wurde mir gesagt, so, ja, es bringt jetzt nichts, 1,5 Stunden durchzuüben. Du musst dazwischen eine Pause machen. So. Also es wird ganz, ganz klar von so ne, strammen, urkonservativen Pädagogen wird das eigentlich vertreten.
Ja.
Spiele, wenn du älter wirst, nichts Modisches. Die Zeit ist kostbar. Man müsste 100 Menschenleben haben, wenn man nur alles Gute, das da ist, kennenlernen wollte.
Wie verstehst du das?
Ich lese das natürlich so ein bisschen so, wie es mir auch so ein bisschen geht, dass ich auch je älter ich werde, immer merke, ach krass, es gibt ja so viel Musik aus so vielen verschiedenen Zeiten.
Ja.
Und ich bin so damit beschäftigt, noch in irgendein neues Rabbit Hole reinzugehen. Ah, das gibt es noch, das gibt es noch. Dass ich tatsächlich nicht, wenn ich das vergleiche mit dem, und das ist, glaube ich, ein Phänomen des Älterwerdens, also ich habe als Kind halt Charts geguckt, weil ich wissen wollte, was Neues rauskommt. Und das geht mir überhaupt nicht mehr so.
Hm.
Weil ich denke, auch die Zeit ist kostbar. Also viele Leute machen New Music Friday, mache ich nicht, interessiert mich auch nicht.
Ja.
Ah gut, wie verstehst du es?
Ja, so ähnlich. Ich auch so ein bisschen für den ganzen neuen Kram hat man keine Zeit, daher lieber die Klassiker irgendwie so, die decken ja eh alles ab.
Ja, ist natürlich gefährlich, ist auch gefährlich, klar, man verliert dann auch den Anschluss, aber ich bin da mittlerweile auch cool. Ich akzeptiere das auch.
Ja.
Also ich bin jetzt in einem Punkt in meinem Leben, wo ich auch damit leben kann, dass ich nicht weiß, was irgendwelche 16-Jährigen hören.
Aber Cloud Rap wusstest du ja zum Beispiel noch alles.
Ja, Mäuschen, Cloud Rap ist von 2010 oder sowas. Ja,
da warst du noch gerade noch drauf.
Da war ich halt selber noch, da war ich selber 16. Ja, so ist es. Ja, genau. Okay. Jetzt kommt richtig guter Coach-Content.
Mit Süßigkeiten, Back- und Zuckerwerk zieht man keine Kinder zu gesunden Menschen. Wie die leibliche, so muss auch die geistige Kost einfach und kräftig sein. Die Meister haben hinlänglich für Letztere gesorgt. Haltet euch an diese.
Was ist da für dich der Coach-Content?
Ja, dass man nicht so ich habe es natürlich nur halb gelesen, so wie Gunter Gabriel mal zu uns sagte, ess nicht so einen Scheiß.
Gunter, was sollen wir essen?
Ein Schwarzbrot.
Also es geht glaube ich nicht um die Zuckerkost.
Also ich dachte
das
doch.
Ja, okay. Nein, das ist ein Beispiel.
Ja, ja. Ja, auch einfach nicht immer nur die ganze Zeit, nicht immer nur
Schrott konsumieren,
ja, nicht nur
Dschungelcamp.
Kommt, genau, lass uns das mal.
Ich glaub, auch mal TTT.
Ich glaube, da kommt nachher noch mal so eine Regel. Es ist auch wirklich mittlerweile so, dass ich auch manchmal denke, okay, ich will das jetzt auch einfach nicht hören. Wenn irgendwo irgendein Schrott läuft,
ja,
denke ich, ich will mich damit jetzt auch gar nicht beschäftigen.
Ja, ist richtig, aber wir kommen langsam auch in so E- und U-Musikdiskurse. Also es gibt bessere Musik und schlechtere Musik, kein Trash, bitte nur Qualität. Daran wird hier langsam appelliert. Das kommt später nochmal, habe ich
das Gefühl. Ja, genau, es kommt nochmal, genau, deswegen.
Ja.
Finde ich aber okay. Ja, muss ja nicht gleich dann so, E und U, der will uns unsere Musik kaputt machen. Er fällt ja gar kein ästhetisches Urteil. Er sagt nur, das kann ja auch jeder selber ein bisschen gucken.
Er weiß ja eigentlich.
Was Back- und Zuckerwerk ist.
Man weiß ja eigentlich, Dschungelcamp.
Ja.
Das ist nicht gut.
Naja, da gibt's ja auch so eine komische Intellektualisierung von. Aber klar,
wir wissen ja, weil die genauso faul sind. Genau, die Dschungelcamp findet dann im Feuilleton statt.
Genau.
Weil halt die Redakteure mittlerweile auch schon komplett genauso faul sind, wie es Schumann ihnen vorwirft.
Ja, so. Könnte sein. Kann was dran sein.
Genau, aber da kommen wir doch wieder zu Adorno, Horkheimer und so. Das liegt halt daran, dass die nicht mehr Zeit haben, sondern die haben ja immer nur so kurze Zeit und können sich deswegen nur mit dieser Trash-Kultur auseinandersetzen.
Ja.
Weil sie fit sein müssen für den nächsten Tag, für den Arbeitsmarkt.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Genau, vielleicht ist auch diese ganze Camp-Kultur so, die so bei Schrott ganz schnell sagt, nee, das ist hier eine ganz eigene Kultur. Vielleicht ist das auch ein Selbstbeschiss. Also, wie heißt sie? Anja
Rützel?
Anja Rützel. So unterhaltsam das alles ist, vielleicht ist das auch lazy.
in also so leichte Überhöhung der Trash-Kultur.
Ja, genau. Und ja. Und auch irgendwelche mülligen musikalischen Randphänomene immer, also als große Underground-Film. Ja. Da gibt's ja auch gerne mal die Tendenz. Vielleicht ist das auch Schrott. Vielleicht auch, also ja, es, also ich finde.
Aber würde sie ja zugeben. Und sie schreibt ja gut drüber.
Genau, ja. Was ich nur damit sagen will, ich will da auch gar kein Urteil drüber fällen, aber vielleicht gibt es am Ende doch auch Argumente dafür zu sagen, es hat auch was zu sozusagen Klassiker.
Schrott mal weglassen.
Ja, den Schrott
mal nicht weglassen. Immer Serien gucken. Guck doch mal einen Film.
Ja.
Ist ja auch unbefriedigend. Ich glaube, Leute, sie werden nicht glücklich mit Serien und Dschungelcamp.
Andererseits, es gibt natürlich auch den tiefen Wunsch, ab und zu mal das Hirn auszuschalten. Ist aber auch so ein bisschen Trainingssache. Ich weiß es nicht genau.
Ja.
Aller Passagenkram ändert sich mit der Zeit. Nur, wo die Fertigkeit höheren Zwecken dient, hat sie Wert.
Das verstehe ich nicht.
Verstehe ich auch nicht.
Ist das irgendwie Coltrane oder so? Üben, um sich Gott zu nähern oder so, wegen diesem höheren Zweck?
Also, aber ich weiß nicht, was Passagenkram ist. Ja, weiß ich auch nicht. So, das ist eine schöne Hörerfrage. Schreibt uns, was Schumann meint.
Schumann, was ist bitte dieser Passagenkram?
Ja, genau, wir besprechen es nächste Folge. Ja. Lass uns weitermachen.
Okay, dann machen wir jetzt noch eine Frage und dann würde ich sagen, machen wir den Rest beim nächsten Mal, oder?
Und wenn ihr uns, genau, machen wir beim nächsten Mal, und wenn ihr uns schreibt zum Passagenkram, wir werden es nicht besprechen, weil wer hätte es gedacht, wir nehmen es kurz nacheinander auf.
Ja.
Du sollst schlechte Kompositionen weder spielen, noch, wenn du nicht dazu gezwungen bist, sie anhören.
Ja. Das ist eigentlich ähnlich, oder?
Canceln. Das ist eine Cancel Culture.
Ja.
Du sollst sie nur nicht anhören, sondern du sollst sie auch mit aller Kraft unterdrücken helfen.
Ja. Also, aber das gilt natürlich durchaus, aber wir hatten ja schon gesagt, es ist ja in der Adoleszenz vielleicht schon auch irgendwie, dient es ja der beliebten Abgrenzung und somit auch der Geschmacksbildung, sich auch mal mit diesem Blödsinn auseinanderzusetzen oder herauszufinden, was einem irgendwie nicht gefällt. Deswegen weiß nicht, ob ich es komplett unterschreiben kann, auch wenn das Leben natürlich eigentlich zu kurz ist für Trash. Aber ich erinnere mich an meinen Freund Gerrit, liebe Grüße, der kaufte für seinen gesamten Freundeskreis einen Volksmusik-Sampler.
Ja.
Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein, genauso schön, mein Schatz, wie heute. Oder wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wäre. Oder mit einer Mundharmonika, da kann man jodeln. Siegerland und Land der Berge.
Also auch wirklich fragwürdige Lieder, die da drauf waren, die wir alle im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Und die hervorragend waren, um zu sagen, wie bescheuert man das eigentlich findet. Irgendwie würde ich sagen, hin und wieder dann doch irgendwie auch okay, sich mit Schrott auseinanderzusetzen.
Findest du das denn Schrott, diese schönen
Vorträge? Auf einmal, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe meine Meinung doch mal ins Dschungelcamp einschalten.
Naja, ich finde das eher, dass du diese schönen deutschen Volkslieder als Schrott bezeichnest. Aber das habt ihr dann so ironisch abgefeiert, oder wie?
Ja, genau. Das ist doch auch irgendwie gut. Also gerade in so Teenager-Jahren oder so, um rauszufinden, was man wirklich gut findet.
Das Siegerland ist natürlich nicht das Land der Sieger, sondern das ist eine Region in Nordrhein-Westfalen, glaube ich.
Ist das so?
Ja.
Ich habe das natürlich gleich als...
Jetzt habe ich mir nämlich gedacht, dass du wahrscheinlich als geografieunkenntlicher 14-Jähriger dachtest, das Siegerland.
Das Nazi-Kram.
Ja. Ja, ich weiß es nicht. Finde ich schön, dass Schumann da so einen Elan hat. Man muss natürlich auch sagen, er war auch Musikkritiker.
Ja.
Er hat ja die neue Zeitschrift für Musik gegründet mit seinen Freunden und hat da auch viel Musik kritisiert. Deswegen ist da vielleicht auch ein bisschen mehr Energy, wenn es darum geht, schlechte Kompositionen zu unterdrücken.
Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche. Da geht's weiter mit Schumann, oder?
Ja, genau.
Wir hören uns. Bis ciao, dann. Macht's gut.
Ciao.